Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wie man mich hier hören kann. Einen wunderschönen Nachmittag an Sie alle. Hören Sie mich so ein bisschen? Ja, geht das gut? Ich höre gar nicht so richtig viel hier oben. Also, mein Name ist Monika Hein und Sie sind hier, weil Sie sich mit diesem Thema hier vielleicht einmal kurz beschäftigen möchten. Das habe ich auch länger getan. Ich habe an diesem Buch geschrieben und wer mich kennt, weiß, ich bin eigentlich von Hause aus Stimm- und Sprechtrainerin. Und vielleicht fragt man sich dann, was macht eigentlich eine Trainerin für Stimme und Sprechen mit diesem Thema? Und für mich innerlich ist es überhaupt kein Thema mehr, was weit weg voneinander liegt. Tatsächlich ist es so, wenn wir miteinander sprechen, da kann ich die beste Sprechtechnik der Welt haben, wenn ich nicht empathisch mit dem anderen umgehe und auch mit mir selbst, dann nützt mir die beste Technik nichts mehr. Und das ist mir im Laufe meiner Praxis mit ganz, ganz vielen Kunden einfach immer mehr aufgegangen, dass wir Verbindung zueinander brauchen und dass dann Technik und Inneres, also Sprechtechnik und Inneres dann zusammenkommen. Und wenn das passiert, dann haben wir einfach gute Momente und eine gute Kommunikation und möglichst wenig Konflikte und ja, einfach ein schönes Miteinander. Und so bin ich dann losgezogen und habe erst mal gedacht, naja, schreibst du mal über dein eigenes Feld, über das Thema Sprechen und empathisches Sprechen. Was macht das alles aus? Dann sagte der Verlag irgendwann, aber warum denn so klein? Ja, macht das Thema doch ein bisschen größer. Und das ist sehr, sehr groß. Als ich mich dann daran gemacht habe, über Empathie zu schreiben, war ich tatsächlich ein bisschen erschüttert darüber, wer alles darüber geforscht, gelesen, geschrieben, Dinge zusammengetragen hat. Da ist die Philosophie, da ist die Psychologie, da ist die Spiritualität, da haben wir die Kommunikationstrainer. Das Thema Empathie ist riesen, riesen, riesengroß und jeder hat irgendwie eine andere Idee dazu. Und genau dazu habe ich die Einleitung geschrieben und die möchte ich Ihnen jetzt einfach mal mit auf den Weg geben. Und wir werden uns so ein bisschen durch das Buch miteinander kommunizieren. Wenn Sie Fragen haben, gerne raus damit. Empathie ist zunächst einmal ein schönes Wort. Warmherzig und angenehm stellen wir uns empathische Menschen vor. Wir baden gerne in der Wanne der Empathie. Alle haben sich lieb und sind gut zueinander. Dazu ein Räucherstäbchen, Erdbeertee, eine Meditationsmusik und alles wird gut. Es ist allerdings auch ein bisschen vage, was genau meinen wir mit diesem Begriff? Freundlichkeit? Nett sein? Sensibel, spirituell oder weich sein? Friedlich sein? Das alles mag zutreffen, doch Empathie ist darüber hinaus noch viel mehr. Sie ist mühsam, umständlich, manchmal anstrengend. Sie fordert uns emotional und intellektuell heraus und will mehr von uns, als wir manchmal zu geben bereit sind. Oftmals ist sie nicht die erste Idee, die uns in den Sinn kommt und sie hinterfragt uns. Lässt uns Risiken eingehen, öffnet unser Herz und macht uns verletzlich. Sie kann unser Leben radikal verändern und die Welt zu einem besseren Ort machen. Und sie fordert uns heraus, Gefühle genauer anzuschauen, sie anzunehmen, mit ihnen umzugehen. Zur Empathie gibt es keine Alternative. Warum sehnen wir uns so sehr nach Empathie und Mitgefühl? Warum ist die Frage nach der Empathie ein so populäres Thema geworden? Und warum haben wir den Eindruck, dass sie besonders heutzutage so wichtig ist? Wirft man einen Blick auf die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse, dann scheint sie tatsächlich gerade Mangelware zu sein. Die Welt versinkt in einem Chaos, es werden innere und äußere Mauern gebaut. Wir trennen uns voneinander, wir werden zu wir und die anderen. Kaum jemand scheint sich für die Gefühle des anderen wirklich zu interessieren. In der Tat hat Barack Obama sehr viel darüber gesprochen, immer wieder in seinen Vorträgen, dass er sagte, wir haben ein ganz großes Empathiedefizit heutzutage in der heutigen Welt. Und es gibt auf der anderen Seite gibt es Autoren, die jetzt gerade darüber schreiben, dass es tatsächlich ein Risiko ist, empathisch zu sein. Und ich fand mich wieder in diesem Spannungsfeld zwischen wir brauchen mehr Empathie und Empathie ist total gefährlich und ist schwierig für unsere Gesellschaft zu handhaben und auch für den Einzelnen. Jetzt ist es natürlich so, dass gerade auch Psychopathen häufig eine ganz große Gabe zu Strategie haben, auf eine Art und Weise andere zu manipulieren und das Wissen, was sie über die Gefühlslage der anderen haben, auszunutzen und haben eine negative Intention dabei. Das ist nichts, was ich mit diesem Begriff tatsächlich verbinde. Und ich muss immer ein bisschen schmunzeln, weil ich denke, das ist so ein Schritt weiter. Erstmal müssen wir uns, glaube ich, damit beschäftigen, überhaupt wieder in Verbindung zu kommen miteinander und Kontakt zu kriegen auf eine Art, die ja Neues entstehen lässt und die die Situationen zu einem Besseren verändern können. Und ich habe darüber geschrieben, wie das ist, wenn wir einfach auch kein Mitgefühl bekommen und wie die empathische Variante wäre. Ich glaube, wir können jeden Tag einerseits total in die Grütze greifen. Wir können mega unempathisch sein. Ich frage mich seitdem übrigens täglich, ob ich das selber immer wieder einlösen kann. Oder wie ist das dann eigentlich, wenn ich das nicht eingelöst habe? Wie wäre die empathische Variante gewesen? Das heißt, ich kann im Prinzip jeden Tag, in jedem Moment, in jeder Situation, wo ich mit anderen in Kontakt komme, kann ich nochmal üben, kann ich nochmal durchgehen, wie wäre es eigentlich besser gewesen? Es gibt eine Situation aus meiner Ausbildung, sehr lange Zeit her, da war ich 21, ist schon ein paar Tage her. Da habe ich Musical studiert in Hamburg und darüber möchte ich Ihnen gerne eine empathische Variante einmal vorstellen. Mit 21 Jahren ging ich nach Hamburg, um Musical zu studieren. Es gab eine Schauspielstunde, die ich niemals vergessen werde, denn sie hat mich bis heute geprägt. Es ging um eine ganz einfache Übung. Erzählt den Verlauf eures Morgens, vom Aufwachen bis zu dieser Stunde hier, so die Anweisung des Schauspiellehrers. Ein Musical-Schüler nach dem anderen betritt die Bühne und fängt an zu erzählen. Irgendwann bin ich an der Reihe. Nervös berichte ich von meinem Frühstück, von meiner Busfahrt in die Innenstadt, meinem Fußweg zur Schule und meinem Ankommen. Als ich fertig war, sagt der Lehrer zur Klasse gewandt: Seht ihr, so kann es gehen. Da ist ein Mensch mit einer gewissen Ausstrahlung. Wir schauen ganz gerne hin. Und dann geht dieser Mensch auf die Bühne und alles ist weg. In mir bricht in diesem Moment eine kleine Welt zusammen. Meine Ausstrahlung ist also weg, wenn ich eine Bühne betrete. Das wurde mein Glaubenssatz. Bis zu meinen beruflichen Anfängen als Rednerin plagte ich mich mit dieser Überzeugung herum. Heute weiß ich, dass an diesem Satz nichts stimmt. Dass in diesem Satz gar nichts stimmen kann, denn dieser Lehrer hatte bewertet, geurteilt, ohne auch nur ein Funkengefühl dafür zu haben, was eine junge Frau dabei empfinden könnte, wenn sie so etwas über sich hört. Wusste er nicht, wie es sich anfühlt, vorgeführt und abgewertet zu werden? Wie sollen junge Menschen wachsen, wenn man sie dauernd klein macht? Wie sollen Menschen sich öffnen, wenn ihnen dauernd der Mangel zugesprochen wird? Das ist mir bis heute ein großes Rätsel. Doch dieses Rätseln hat mich als Dozentin sehr geprägt. Insofern könnte ich diesem Lehrer im Grunde genommen auch dankbar sein. Denn er hat mir unbewusst einen Wert vermittelt, der meine Lehre bereichert. Ich habe damals gelernt, Empathie hat auch mit Macht und Status zu tun. Je mehr Macht Menschen haben, desto weniger machen sie sich oft die Mühe, sich in Schutzbedürftige einzufühlen. Und gerade die Bühne erfordert, dass Menschen sich öffnen, Vertrauen fassen, sich zeigen. Da kann so ein destruktiver Kommentar alle Türen mit einem Mal zuschlagen. Rückblickend kann ich sagen, an dieser Ausbildungsstätte waren zu jener Zeit viele Lehrer tätig, die genau diesen Stil beim Unterrichten verfolgten. Erst klein machen, dann wieder aufbauen. Nach ihrem eigenen Bild. Das kann natürlich funktionieren, bei Menschen mit starkem Willen gegen diese Angriffe anzukämpfen und mit ihrer Hilfe noch besser zu werden. Die fühlen sich gegebenenfalls noch angespornt, wenn sie niedergemacht werden. Bei Menschen, die auch nur den geringsten Zweifel an sich selbst tragen, ist diese Art des Umgangs Gift für die Seele. Die empathische Variante. Der Lehrer weiß, wie es sich anfühlt, auf einer Bühne zu stehen und weiß, wie verletzlich man dort oben ist. Nach meinem kleinen Auftritt würdigt er zunächst das, was ist. Er lobt den Mut, auf der Bühne frei zu sprechen. Er löst damit die Aufregung in mir. Dann kommt er locker über das, was morgens alles passiert ist, mit mir ins Gespräch. Ich stehe auf der Bühne und erzähle ihm einfach, was ich gemacht habe, wie in einem Zweiergespräch. Ich fühle mich immer wohler. Anschließend gibt er Feedback. Er fragt mich, wie die erste Variante im Vergleich zum Gespräch war, was sich für mich besser angefühlt hat. Damit macht er ein Grundprinzip des lebendigen und persönlichen Sprechens auf der Bühne deutlich. Ich gehe von der Bühne und habe etwas gelernt. In der Realität war die Situation natürlich nicht so. Und das ist immer wieder auch so. Gerade in Ausbildung und Führung denke ich ganz oft, meine Güte, was glauben wir, wie Menschen besser werden und was glauben wir, wie Menschen sich entwickeln? Und häufig ist es ein großes Missverständnis, dass der Druck und das alles, was wir auf junge Leute niederprasseln lassen, dass das irgendwie etwas mit Empathie zu tun hat. Ich habe in diesem ersten Teil mehr die grundsätzlichen Aspekte von Empathie beleuchtet, nochmal so versucht, eine Definition zu erzeugen, zu schreiben und habe mir dann darüber Gedanken gemacht, ob man das überhaupt lernen kann. Immer dann, wenn ich mein Buch auf Facebook gepostet hatte, haben Leute unten drunter gesagt, naja, ganz ehrlich, Empathie hat man oder sie hat man nicht. Leute können das nicht lernen, war auf einmal so eine Ansage. Und ich glaube doch, und ich bin davon überzeugt, doch, dass wir das lernen können. Jeden einzelnen Tag, in jedem einzelnen Moment können wir uns versuchen, in Menschen einzufühlen. Und wenn es nicht gelingt, dann brauchen wir ein bisschen Fantasie, um dann weiter reinzugehen und uns zu überlegen, wie kann es eigentlich noch sein? Denn der größte Gegenspieler zur Empathie ist das eigene Ego. Und das eigene, das muss so oder so sein. Und sich davon zu lösen und sich zu entwickeln, kann ein ganz wundervoller Weg sein. Ist Empathie erlernbar? Eine berechtigte Frage lautet immer wieder, kann man Empathie eigentlich wirklich lernen? Ich weiß aus eigener Erfahrung mit meinem ersten Freund, ja, das kann man. Und in welchem Maß man das kann, hat mich sehr berührt. Nun, Jürgen Engel war mein erster Freund. Ich war 16 Jahre alt, er ein Jahr älter. Wir verliebten uns in der Schule ineinander, kamen zusammen. Irgendwann häuften sich unsere Konflikte oder sagen wir besser Rangeleien. Nach etwa 2 Monaten trennte ich mich von ihm, weil der Kontakt zwischen uns etwas anstrengend geworden war. Jürgen ließ keine Gelegenheit aus, mich aufzuziehen, mich zu ärgern, sich über Dinge aufzuregen, die ich tat oder sagte. Das gefiel mir nicht. Nach der Trennung wurde in der gemeinsamen Clique auch noch ordentlich über mich hergezogen. Wertschätzung war damals Fehlanzeige. Viele Jahre später sah ich auf der beruflichen Online-Plattform Xing, dass Jürgen dort mit seinem Profil beigetreten war. Er lud mich zu seinem Seminar Kommunikation für Frauen ein. Wenig später las ich eine weitere Einladung, gewaltfreie Kommunikation. Ich war verblüfft. Mein damals etwas unfreundlicher, knurriger Ex-Freund gab nun Kommunikationskurse, noch dazu über wertschätzende Kommunikation. Und außer den Kursen in gewaltfreier Kommunikation gab er auch Trainings und Coachings für Einzelpersonen, Gruppe und Paare. Diese Information beschäftigte mich einige Tage lang und als mich der Gedanke daran nicht losließ, beschloss ich, ihm zu schreiben. Ich fragte ihn, was in der Zwischenzeit mit ihm passiert war. Daraufhin schickte er mir eine sehr herzliche Mail zurück. Und schrieb, dass er sich schon sehr lange bei mir entschuldigen wollte und dass er es sehr bedauerte, damals so mit mir umgegangen zu sein. Ich staunte nicht schlecht. Ein so altes Thema konnte in Ruhe besprochen und aufgelöst werden. Ich empfand auf der Stelle, trotz unserer Querelen von früher, eine neue, herzliche Offenheit zwischen uns. Wir hielten Kontakt. Im April 2017 besuchte ich mein erstes Seminar bei ihm, einen Workshop zur gewaltfreien Kommunikation. Wir verbrachten einen tollen Tag mit einigem Augenzwinkern über das, was damals geschehen war. Ich sah, wie profund die Veränderung war, die er über die Jahre erlebt hatte. Ich stand einem anderen Menschen gegenüber, der ehrlich, herzlich und wertschätzend reagierte. Einem Menschen, der die Prinzipien der gewaltfreien Kommunikation auf eine sehr selbstverständliche und souveräne Art und Weise vermittelte. Die dazu erforderliche innere empathische Haltung ist ihm in Leib und Seele übergegangen. Wir sprachen über seine magische Verwandlung. Ich fragte ihn, kann man Empathie also lernen? Sagen wir mal so, ich habe noch keinen hoffnungslosen Fall erlebt. Ich war früher anders, sagt er. Es gab wenig Empathie, das weißt du ja. Genauer gesagt, bis noch vor 12 Jahren gab es bei mir sehr wenig Empathie. Dann traf ich auf Marshall B. Rosenberg. Also ja, man kann es lernen. Es ist in jedem Menschen angelegt. Kleine Kinder sind empathisch. Kinder fühlen mit, sie sind da völlig unverbraucht. Empathie ist vollkommen normal für sie, es ist wie ein Reflex. Empathie muss also nicht neu erlernt werden. Sie wird aber immer mehr zugedeckt im Laufe der Zeit. Durch unser Erwachsenwerden, durch unsere Erziehung. Es werden viele Schichten auf unser unschuldiges Sein gelegt. Dann kommen Krusten und Schutzpanzer oben drüber. Ich selbst bekomme immer weniger Zugang zu meiner Empathie. Weil ich die Erlebnisse hatte, in denen mir Leid angetan wurde. Situationen, in denen ich mich offen und verletzlich zeigte und dann eins drauf bekommen habe. Da fange ich natürlich an, mich zu schützen, denn das sind kleine Traumata. Das muss noch nicht einmal so etwas Schwerwiegendes wie ein Missbrauch oder Ähnliches sein. Es reicht oft schon, wenn ich dafür angeschrien werde, dass ich mich offen gezeigt habe. Das reicht schon, um zu merken, oh, das ist gefährlich. Das werde ich nicht mehr machen. Dann werde ich hart in mir. Ich fragte ihn, wie können wir diese Schichten ablegen? Es braucht viel Mitgefühl, um die erfahrenen Verletzungen zu heilen. Das dauert lange. Und es braucht eine neue Erfahrung. Ich muss sozusagen die Festplatte überschreiben. Ich mache mich dabei auf einen langen Weg, einen manchmal schmerzhaften Weg. Dafür muss ich viel Selbstempathie aufbringen, aber ich brauche auch Empathie von außen. Das kann ich oft nicht alleine. Es allein zu können, ist ein hoher Anspruch, den möchte ich nicht haben. Wir brauchen einander. Vertrauen spielt eine immens große Rolle. Es ist ein ständiges Sich-Öffnen von meinen Ängsten und Schmerzen zu erfahren und dabei immer wieder die Erfahrung zu machen, dass es okay ist, dass ich so fühle. Dass die Verletzlichkeit da sein darf. Kann man Empathie lernen? Ja, das Beispiel meines ersten Freundes zeigt es. Empathie ist erlernbar. Es ist also nichts, was wir neu erlernen müssen, sondern tatsächlich etwas, wo wir uns selber wieder neu öffnen können und sollten und müssen, glaube ich. Und etwas, wo wir ganz viel bewirken können, wenn wir miteinander in Kontakt gehen. Und während ich so Gedanken darüber hatte und mir immer mehr Gedanken machte, habe ich einen buddhistischen Mönch getroffen. Jetzt hatte ich bis dato überhaupt keine Erfahrung mit dem Buddhismus gemacht und traf dann auf den Mönch Kusala Thero aus Sri Lanka. Und während wir uns unterhielten darüber, ich war bei einem Retreat bei ihm in Norddeutschland gewesen, da sagte er, naja, guck dir das doch mal an auf Sri Lanka, wie wir das in unserer Gesellschaft leben miteinander. Und ich bin dann im letzten Jahr, im Januar, voller schlotternder Knie nach Sri Lanka geflogen. Es war tatsächlich die erste Fernreise seit langer, langer Zeit, seit meine Tochter, glaube ich, geboren ist, vor 16 Jahren. Insofern, ja, es war so ein großes Wagnis, nochmal auf die Spuren von Empathie zu gehen und dorthin zu fliegen und mit diesem Mönch, der das komplett lebt in seinem Alltag, durchzusprechen. Er hat uns erzählt, er war vorletzte Woche in Hamburg, um die Buchpräsentation in Hamburg mitzubegleiten. Und er hat erzählt, dass er mit den anderen Mönchen dort in diesem kleinen Dorf in Sri Lanka, er es geschafft hat, innerhalb von 10, 11 Jahren das komplette Dorf frei von Morden zu machen. Vorher war es eine Gegend, wo viel gemordet wurde. Und die haben es geschafft, über einen empathischen Zugang zueinander, die Kinder dort, Sie können das nicht glauben, die Kinder strahlen und lachen den ganzen Tag, die leben davon nichts, haben keinen Reichtum, so wie wir hier, und die leben in einem Glück und einem tollen Kontakt miteinander. Das hat mich völlig fasziniert. Und diese Reise hat mich sehr, sehr geprägt, wie die Menschen dort miteinander umgehen. Und Kusala Thero, der Mönch dort, hat angefangen, mir zu erzählen darüber, wie wichtig Selbstempathie ist und wie wir miteinander umgehen können und vorrangig erstmal auch mit uns selber umgehen, weil es gibt durchaus Risiken bei der Empathie, wenn ich nämlich komplett mich in andere einfühle und mich selber und meine Bedürfnisse vergesse. Es ist also immer eine Balance zwischen beidem und ein Kontakt zwischen beidem und ein Erfüllen von Bedürfnissen auf beiden Ebenen. Und wie wichtig Selbstempathie ist, hat er beschrieben an einem Beispiel auf Sri Lanka. Da sind mehrere Mönche zusammen schwimmen gegangen und diese kleine Geschichte möchte ich Ihnen noch zum Besten geben. Lassen Sie sich für einen kleinen Moment nach Sri Lanka entführen. Im Südwesten des Landes fließt der Maduganga River. Hier geht an einem sonnigen Nachmittag eine kleine Gruppe junger buddhistischer Mönche baden. Sie tummeln sich, haben Spaß, freuen sich an der Sonne und am Leben. Manche von ihnen sind gute Schwimmer, andere weniger gute. Sie reden, planschen, genießen die Leichtigkeit dieses schönen sonnigen Tages. Einer der besseren Schwimmer kommt auf einmal auf die Idee, auf den Grund des Flusses mit dem Fuß tauchen zu wollen und diesen Grund berühren zu wollen. Gesagt, getan, so taucht er unter und berührt mit den Zehen den Boden. Doch als er auftauchen möchte, verfängt sich seine Robe in einer Pflanze. Die Robe löst sich, der junge Mönch hat eine schlimme Ahnung. Ein Tier könnte ihm die Robe entrissen haben. Er schwimmt an die Oberfläche, doch er möchte nicht nackt zu den anderen Mönchen schwimmen. Also taucht er wieder unter und sucht im trüben, aufgewühlten Wasser nach der Robe. Nun ergreift ihn endgültig die Panik, denn er findet sie nicht. Er schluckt Wasser und ruft schlussendlich nach Hilfe. Als er zappelnd wieder auftaucht, die meisten der anderen Mönche denken, der macht nur Spaß. Doch der Mönch Kusala Thero, genannt Thero, der ein guter Freund des Schwimmers ist, erkennt seine Notlage, zögert nicht, schwimmt zu ihm hin, um ihm zu helfen. Allerdings ist er selbst überhaupt kein guter Schwimmer. Nichtsdestotrotz versucht er, seinem Freund zu helfen, der sich voller Panik an ihn klammert und ihn mit sich in die Tiefe reißt. Seine Rettung ist, dass er als Mönch die Kunst der Gelassenheit gelernt hat. Er weiß zwar, dass sich die Situation hier alles andere als gut entwickelt, doch er bleibt ruhig in der Umklammerung des panischen Kollegen. Er weiß, dass sie beide ertrinken werden, wenn auch nun er nun panisch wird. Zu guter Letzt kommt einer der anderen Mönche und löst den panischen Mönch von Thero. Beide können schließlich wieder auftauchen. Während Thero mir diese Geschichte erzählte, lächelte er mich an und sagte, ich war sehr empathisch, aber das war falsch. Ich bin kein guter Schwimmer, ich habe die Empathie mir selbst gegenüber vergessen. Empathie taugt nichts, wenn man sie nicht klug einsetzt. Ich hätte mit meinem Freund ertrinken können und das hätte niemandem genutzt. Das fand ich sehr eindrücklich und eindringlich als Geschichte, dass wenn wir anderen helfen und die uns mit in die Tiefe reißen, können wir für nichts mehr gut sein. Das heißt, unsere eigene Stärke steht im Vordergrund und unsere eigene, ja, die Bedürfnisse, die wir haben, um wirklich gesund und glücklich zu sein, die sind wirklich vorrangig. Und im Buddhismus wird die Metta-Meditation unterrichtet, vielleicht kennen Sie einige von Ihnen. Es geht hier wirklich darum, sich selber Gutes zu wünschen und freundschaftlich mit sich selber umzugehen, um überhaupt dann erst den anderen und der Welt Gutes zu wünschen. Und das ist ein Punkt, den ich immer wieder feststelle, A, bei mir selber und auch B, bei anderen, bei Kunden, dass wir das vollkommen vergessen. Und das macht es uns erst möglich. Wenn ich in mich reinhöre, in mich reinfühle, kann ich auch erst erfahren, wie es den anderen geht. Und dabei aber bei mir zu bleiben und stark zu bleiben, das ermöglicht ein Zusammensein, das von Stärke und von einem positiven Kontakt geprägt ist. Es gibt in der Forschung tatsächlich um Tanja Singer, die forscht sogar hier in Leipzig, da gibt es Unterschiede zwischen Empathie und empathischem Stress, den wir erleben, weil wir mitleiden quasi und dem Phänomen des Mitgefühls, wo wir eine liebevolle Grundhaltung haben, bei uns bleiben, aber dem nicht selber untergehen. Und da sind unterschiedliche Gehirnareale aktiviert, was ich sehr, sehr spannend finde. Das heißt, nur mit anderen mitzuleiden, ist nicht unbedingt das, was wir mit Empathie heutzutage meinen, sondern das, was heutzutage in der buddhistischen Philosophie auch als Mitgefühl, als Compassion definiert wird, das ist im Grunde genommen das, wo wir stark bei uns bleiben, aber genauso gut auch anderen in der Lage sind zu helfen. Er sagt ganz klar, der Mönch hier, ich hätte andere Menschen holen können, ich hätte ein Seil holen können, ich hätte irgendwie Hilfsmittel holen können, aber was ich getan habe, war schlichtweg überzogen und viel zu emotional. Und er sagt, manchmal ist es so, dass unsere Emotionen uns ein Schnippchen schlagen und uns Dinge tun lassen, wo wir einfach überempathisch sind und nicht mehr darauf achten, ob wir selber uns möglicherweise in Gefahr bringen. Und gerade in emotional engen Beziehungen kann das durchaus mal vorkommen, dass wir uns selber aus dem Blick verlieren. Im zweiten Teil des Buches habe ich beschrieben, was sind Empathieblocker? So ganz typische Blocker, die wir vielleicht alle kennen. Da wir mit der Zeit schon so ein bisschen knapp sind, erzähle ich Ihnen die einfach mal. Das erste sind so Kopfkino-Phänomene. Als ich nach Sri Lanka gereist bin, hatte ich wahnsinnig viel Kopfkino. Und das macht es schwer, mit mir selber gut umzugehen und auch mit anderen. Ich habe nämlich alle verrückt gemacht. Also wenn wir Kopfkino betreiben, ist es oft so, dass wir ja den Kontakt erschweren. Dann Egoismus und Narzissmus sind Phänomene, die uns den Blick für andere komplett versperren. Dann haben wir so eine merkwürdige Suche nach dem Glück heutzutage. Diese Suche nach dem Glück und diesem Streben in die Zukunft, manchmal versperrt es uns komplett den Blick auf alles, was jetzt gerade wichtig ist. Und dann gibt es noch Zweifeln, Verurteilen, Vergleiche. dann Perfektionswunsch, Misstrauen und Komfortzone, etwas, was wir kennen, wo wir uns nicht raustrauen. Das sind alles die Empathieblocker, die uns daran hindern, gut auf uns zu schauen und auch auf die anderen gut zu schauen. Und im dritten Teil gibt es Empathie-Booster und das sind Innehalten, einfach kurz mal anhalten, mal reinspüren, es erlauben, dass der Gedanke die Richtung ändert, sich mal einen kleinen Moment zwischen Reiz und Reaktion zu gönnen und zu schauen, was kann ich gerade tatsächlich leisten. Dann Verzeihen ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Empathie. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute heute so wahnsinnig unversöhnlich sind und sich nicht die Mühe machen, mal zu gucken, wie könnte das eigentlich noch sein, derjenige, der vielleicht irgendwas getan hat, was wir nicht verzeihen können. Und dann alle möglichen Kanäle, die wir bedienen können, übersehen, hören, sprechen, schreiben und lieben. Was können wir alles tun, um Verbindung zum anderen zu kriegen? Und ein Verständnis dessen, was alles los sein kann in der Seele, macht es einfach ein bisschen einfacher. Je besser ich meine eigenen Bedürfnisse kenne, desto besser kann ich auch mit den anderen umgehen. Und in diesem Sinne gehen wir nochmal ganz vom Ende vom Buch und möchte Ihnen einfach nochmal so einen kleinen Gedankenanstoß mitgeben für eine empathische Revolution, die ich gerne anzetteln möchte mit Ihnen zusammen. Wenn sich jemand auf den Weg macht und über solch ein großes Thema ein Buch schreibt, dann muss dahinter eine Vision stecken. So wurde ich oft gefragt, wie ich denn dazu käme, als Stimm- und Sprechtrainerin ein Buch über die Empathie zu schreiben, denn das wäre ja thematisch ganz was anderes. Für mich sind diese Themen gar nicht so weit voneinander entfernt. Wenn ich mir beim Sprechen Fragen stelle, ob man mir Güte, Verständnis und Weichheit anhört und wie die Liebe eigentlich klingt, dann komme ich nicht darum herum, meine innere Haltung zu überprüfen. Und so entwickelte sich meine Vision. Zunächst fesselte mich das empathische Sprechen, daraus wurden Vorträge und Workshops. Danach wuchs die Sehnsucht nach einem empathischen Umgang miteinander. Mir wurde immer klarer, dass es nicht nur mein Wunsch war, dass alle Menschen resonant, deutlich und wirkungsvoll sprechen, sondern der Wunsch wurde tiefer, dass die Welt durch liebevolle und wertschätzende Töne immer schöner klingt. In diesen kleinen Momenten wie in großen, vielleicht ist es naiv so zu denken, dass diese Ideen etwas verändern können, doch Visionen sind dazu da, mit Taten gefüllt zu werden. Auch Tero hat eine ganz große Vision für unsere Gesellschaft. Diese Vision lässt ihn auf seine Reisen durch die ganze Welt gehen. Er möchte Menschen dabei unterstützen, besser mit sich und anderen umzugehen, einfach bessere Menschen zu sein. Dafür baut er mit anderen Menschen und Lehrern auf Sri Lanka eine Sonntagsschule. Und ausschließlich durch Spenden finanziert. Seine Vision steckt viele Menschen an. Die Schule wird von Hand gebaut mit der Hilfe vieler Menschen in seinem Umfeld. Auch hier möchte er einen Teil dazu beitragen, dass Menschen mit einem guten Wertesystem, mit einer gesunden Ethik großgezogen werden. Ich frage ihn, wie wir nachhaltig etwas in unserer Gesellschaft verändern können. Er antwortet darauf: Die Menschen müssen sich darüber bewusst werden, dass das Leben nicht für immer ist. Es ist endlich. Das ist das große Konzept des Lebens. Wenn dir das bewusst ist, ändert sich dein Blick. Dann werden Menschen vielleicht endlich damit aufhören, ihr Geld zu verschwenden und werden anfangen, ihr Leben zu genießen, anstatt immer nur Geld zu verdienen. Und sie werden damit anfangen, einander zu respektieren. Jeder Mensch ist gleichwertig. Jeder hat die gleichen Empfindungen. Wir mögen alle die gleichen Dinge und mögen die gleichen Dinge nicht. Das ist die Basis des Menschseins. Zum Beispiel mögen wir es alle nicht, bestraft zu werden. Da sind wir alle gleich, unabhängig von Rasse, Religion und Hautfarbe. Ich glaube daran, dass eine empathische Revolution möglich ist. Meine Vision für diese Welt ist, dass ein jeder Mensch lernt, nach innen und nach außen zu schauen und sich wirklich berühren zu lassen. Dafür ist es nötig, dass er seine Wahrnehmung schärft und sich so zu einem selbstbewussten Menschen entwickelt, der sich traut, in sich und andere hineinzufühlen und sich selbst gut kennt mit all seinen menschlichen Facetten. Wenn das geschieht, passiert oft genug ein kleines Wunder. Der Homo Empathicus ist auf dem Vormarsch. Zum Ende unseres Gesprächs fasste Jürgen Engel zusammen: Empathie ist revolutionär. Sie ist das größte Geschenk, das man sich selbst machen kann. Es gibt wenig, was bereichernder ist, als lebendig und wach zu sein, sich zu spüren, Klarheit darüber zu haben, was man wirklich will. Es entsteht ein tiefer Kontakt mit anderen. Insofern ist sie wie ein großes Geschenk. Ich möchte gerne manchmal Leute schütteln und sagen, nichts ist es mehr wert, als sich mit seinem Inneren zu beschäftigen. In diesem Sinne zetteln wir eine Revolution an. Dankeschön. Vielen Dank. Das ist das Buch dazu. Zu finden beim Gabal Verlag.
Entschuldigung, war ich zu schnell?
Oh, es war schon schnell, ja. Oh, aber es ist okay. Aber trotzdem nicht Zeit.
Ich war tatsächlich noch so da.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist ja wirklich toll, dass du es geschafft hast.
Hallo.
Ja,
danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.